Hallo und willkommen bei den Leseoptimisten. Heute Episode 39, das Buch Influence, The Psychology of Persuasion von Robert C. Chialdini. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Jedenfalls ist die aktuelle Auflage von Mai 2021. Geschrieben hatte das schon 2006. 592 Seiten geballtes Wissen liegen vor uns auf dem Schreibtisch. Und ich freue mich riesig. Ich habe heute als Leseoptimistin die Friederike Galland dabei. Sie ist Rhetorik, ich sag's gleich dazu, Europameisterin, ein Wahnsinn, hat mir dieses Buch auch empfohlen und ich bin ihr unfassbar dankbar dafür und bitte dich jetzt kurz, Friederike, stell dich mal vor und ich will's einfach wissen, wie wird man Rhetorik-Europameister? Das ist faszinierend. Hallo.
Liebe Angela, vielen Dank. Man wird Rhetorik-Europameisterin, indem man darum kämpft. Indem man sich von Ebene zu Ebene in einem K.O.-Wettbewerb durchsetzt und dann ganz zum Schluss tatsächlich mit Kandidaten aus einem großen Teil von Europa antritt. Um es genauer zu erklären, ich bin Mitglied bei Toastmasters International. Für die ist es so, dass es jedes Jahr einmal Wettbewerbssaison gibt. Da gibt es dann auch verschiedene Wettbewerbe. Große Rede, so nenne ich das jetzt mal. Dann gibt es Feedback, Bewertung und es gibt Stegreifreden. Und ich bin absolut abonniert auf diesen Stegreifreden-Wettbewerb. Der macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich da auf der Bühne, also schon vor Publikum, irgendeinen Impuls bekomme. Das könnte auch sein, dass man mir ein Ei in die Hand gibt. Und dann muss ich aus diesem Impuls eine 1 Minuten bis 2 Minuten 30 lange Rede machen. Und die wird dann von Richtern bewertet, die dazu Kriterien haben, Körpersprache, Struktur, Bedeutung der Rede, gibt es also tatsächlich irgendwas, was man für sich als Zuhörer daraus ziehen kann? Wie sehr geht das Publikum mit? All diese Kriterien werden bewertet und anhand der Punkte, die Sie dann erhalten, setzen Sie die Redner des Wettbewerbs, den Sie gerade angeguckt haben, in der Reihenfolge.
Das ist aber mal spannend.
Ja, das ist absolut mein Ding und es ist so wunderbar, weil man in dieser Sekunde halt ganz da sein muss. Und ich das, was ich als Rhetoriktrainerin und Coach jeden Tag mit meinen Kunden mache, dann ja auch wirklich für mich beweisen muss, dass das klappt.
Tolle Geschichte, finde ich schon mal super. Ich überlege jetzt schon im Hintergrund, ich halte ja selber auch viele Vorträge. Ich glaube, ich buche dich mal, weil dann kann ich in meine Vita schreiben, ich habe einmal bei der Europameisterin gelernt. Das ist doch cool, oder?
Das nehme ich sofort in die Tabelle meiner Kundennutzen auf. Großartig.
Genau. Aber ich ein Buch. Dafür haben wir uns ja heute getroffen. Und für mich so mal ganz kurz, was ist die wichtigste Erkenntnis? Worum geht es da eigentlich? Weißt du eigentlich, wie man ihn ausspricht? Chialdini?
Die Italiener würden Cialdini sagen, das ist klar. Und ich muss gestehen, ich habe zwar jetzt ein paar Podcasts mit ihm gehört, wo er auch vorgestellt wurde, aber da wurde er immer nur als Robert angesprochen. Ich weiß es effektiv nicht.
Okay, wir bleiben bei Robert. Das ist auch einfacher.
Genau.
So, also, was mich so absolut bewegt hat beim Lesen des Buches, ich selber halte mich ja für aufgeklärt und intelligent. Und das tun ja die meisten von uns Menschen.
Ja, genau.
Und mir ist echt so klar geworden, wie sehr ich selber übersehe, wie viel meines Verhaltens und meiner Entscheidungen eigentlich durch Automatismen gesteuert sind. Also es ist erschreckend. Und Robert zeigt eben in diesem Buch die 7 Verhaltensprinzipien, die Muster auf. Das finde ich auch sehr schön. Er macht nicht einfach nur dieses, so überzeugst du jetzt andere und wirst zum Manipulator, sondern er gibt auch Tipps und Hinweise, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich mich bewahren vor solchen, vielleicht auch Tricks, aber wie kann ich es auch im guten Sinne anwenden, wenn ich eben von meinem Angebot überzeugt bin? Also ist natürlich auch für Verkäufer viel dabei, aber auch für Kindererziehung, das fand ich auch sehr spannend. Also insofern großartiges Buch und jetzt an dich gleich die Frage, Friederike, wann hast du es zum ersten Mal gelesen und was hat dich so alles dabei bewegt?
Das wird jetzt richtig peinlich, das ist demnächst 30 Jahre her.
Boah,
ich
Wahnsinn.
Ich bin nur per Zufall drauf gestorben, weil ich hatte damals gerade mein allererstes Rhetorikseminar gegeben, so richtig Blut geleckt und beschlossen, das mache ich zu meinem Beruf und bin dann in eine Buchhandlung und habe irgendwie für 1000 Mark damals noch Bücher eingekauft. Und dieses Buch stand da und ich habe reingeguckt und habe gedacht, oh, Das will ich meinen Kunden mitgeben. Und ich habe es inzwischen bestimmt 12, 14 Mal gelesen. Habe auch extra für heute, weißt du, ja die neue Auflage gekauft, weil die englische jetzt einen Punkt weiter ist. Ganz große Warnung an alle, die uns zukaufen. Aktuell nicht die deutsche Version kaufen. Es muss auf jeden Fall ein Teil über das Uns oder das Wir drin sein. Wenn das fehlt, habt ihr die alte Auflage. Das solltet ihr nicht tun.
Ja, genau.
Ich liebe dieses Buch, weil es mir so klar macht, wie oft ich auf Autopilot bin, genau wie du das sagst. Und weil es mir aber auch klar macht, wie oft ich oft unabsichtlich etwas falsch mache, ungeschickt bin. Und häufig sind es so kleine Drehungen, die einfach dann nachhaltig und nutzenstiftend sind, die niemandem wehtun, aber die es für alle leichter und besser machen. Und ich empfehle dieses Buch immer, wenn ich Mitgliederworkshops mache, dann ist dieses Buch eins der Hauptteile darin, um den Leuten klarzumachen, es geht nicht so sehr darum, was du anzubieten hast, sondern vor allen Dingen auch darum, wie du dieses Angebot unterbreitest. Und ich möchte nicht davon sprechen, dass man irgendwie unfair wird, dass man anfängt, über die Maßen zu manipulieren. Aber oft sind Leute auch dankbar, wenn man sie ein bisschen zu einer guten Entscheidung schubst. Und dabei kann das Buch auch helfen. Aber eben nur leicht schubsen, ne? Nicht so die Treppe runterstürzen. Das ist verboten.
Sehr gutes Bild. Und es geht ja schon, also bevor wir die einzelnen Verhaltensmuster mal durchgehen, sind 7 an der Zahl, also die machen wir im Einzelnen, schon allein das Startkapitel, wo er erklärt, wie dieser Automatismus funktioniert. Er setzt ja an einen eigenen Trigger schon, also das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf, dieses Beispiel mit den Truthähnen, ne? Click and run. Das ist so schön. Click and run. Das eben Truthähne, und er bringt es dann natürlich auf die menschliche Ebene rüber. Also es funktioniert alles bei uns auch, aber wenn eine Truthahnhenne eben ein bestimmtes Geräusch von den Küken hört, cheep, 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 dann beschützt es, das kümmert sich und pflegt es. Und wenn dieses Geräusch von einem anderen Tier kommt, dann wird auch dieses Tier beschützt. Und wenn das Küken nicht dieses Geräusch macht, verkümmert es. Also ganz großartig, wie er das beschreibt. Das ist sehr lustig. Und da ist ein Punkt schon mal drin, wo er an einem kleinen Beispiel erklärt, wie das auch bei uns funktioniert. Also so ein Trigger, wenn du so willst. Nämlich dieses, wenn ich was möchte von einem, dann einfach nicht nur sagen, ich möchte das, sondern eine kurze Begründung dazu. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Aber,
ja, das
aber
ist ich, super. Es das reicht ist so super. Zu sagen, ich möchte vor, weil ich es eilig habe. Ein Nonsens.
Genau.
Wer würde nicht fragen, ob er vor möchte, wenn er es nicht eilig, ja, also man hat immer so einen Grund, aber das ist ja eigentlich kein richtiger Grund. Alle anderen da wollen ja auch drankommen. Heutzutage hat es ja jeder eilig. Aber es ist eben ein signifikant größerer Anteil von Menschen, die dann diese Person vorlassen. Einfach nur eine Non-Begründung geben.
Ja, und einfach das Wort weil verwenden. Also das ist so, also und davon strotzt dieses Buch, von diesen praktischen Beispielen, wo man dann auch denkt, aha, das ist jetzt einmal interessant. So, also das schon mal vorweg. Und was ich auch in diesem ersten Kapitel cool fand, wie erkennt man Fake-Online-Bewertungen mit 90%iger Wahrscheinlichkeit? Da war ich auch verblüfft, dass es gibt ja zu allem Studien, Buch strotzt vor Studien. Es ist unfassbar, was Psychologen alles schon untersucht haben und wofür so Probanden zur Verfügung stehen. Auf alle Fälle sehr, sehr guter Hinweis, da achte ich jetzt nämlich immer mal drauf, wenn eine Online-Bewertung wenige Details enthält, also eher so global beschreibt, wenn mehr in der Ich-Version gesprochen wird, ich finde Dingsbumsdanks, dann ist es eher eine Fake. Und wenn mehr Verben als Hauptwörter verwendet werden. Cool, oder? Fand ich.
Also ich finde es ganz schwierig, weil das all das wäre, was ich meinen Kunden beibringen würde, wie sie sprechen würden.
Okay. Er spricht ja was anderes. Um die Online-Bewertung.
Ich rede auch davon, dass diese Merkmale zustande kommen, weil die Leute, die Bewertung schreiben, geschult sind. Und insofern deckt es sich dann wieder. Deshalb finde ich das mit dem Hinweis so ein bisschen schwierig, aber künstliche Intelligenz bringt uns auf alles. Und natürlich ist es klar, da sitzen geschulte Leute, denen bringt man bei, wie eine gute Bewertung aussieht. Das heißt, jetzt müsste man all seine Kunden bitten, keine guten Bewertungen zu schreiben und nicht zu sagen, ich war wirklich zufrieden, weil ich endlich den gefunden habe, den ich brauche. Das fände ich ganz furchtbar, wenn ich das nicht mehr dürfte. Deshalb habe ich das Ding bei mir auch durchgestrichen, wird ignoriert.
Okay. Es ist ja auch eine gute Erkenntnis. Man muss ja nicht alles übernehmen und anwenden. Aber ein Prinzip, das in diesem Vorkapitel noch drin kommt, das ich selber auch nutze und immer wieder auch mit anderen drüber rede, ist dieses Kontrastprinzip. Also die Bewertung einer objektiven Tatsache verändert sich durch den Vergleich. Und das ist ja dieses Typische in Verkaufsgesprächen. Ich denke, da wirst du deinen Kunden auch die Tipps geben. Aber ich rede auch mit meinen Steuerberaterkunden über Honorargespräche. Das Teuerste zum Beispiel immer zuerst. Das ist der Ankerpreis. Ne? Also wenn ich sage, ich habe hier ein Angebot, mach mit mir XY Beratung, sag immer, Sie investieren 7.000 Euro, dann zuckt er wahrscheinlich zusammen und bricht erstmal den Schweiß aus und dann sagst du, und Sie bezahlen das zuerst mit 3.500 und dann zum Schluss nochmal 3.500 und schon sagt er, ach, klingt ja doch nicht so viel.
Ja, ist schon besser. Ich würde dir vorschlagen, sag Ihnen doch, was Ihnen das wöchentlich kostet. Dann wird die Zahl noch viel kleiner. Das machen alle Leute, die eine Lebensversicherung verkaufen. Für eine 1,12 Euro können Sie Ihrem Kind ein Startkapital von einer Viertelmillion zur Verfügung stellen.
Das klingt gut. Genau.
Böse.
Ja. Sehr. Nee. Aber ein Beispiel, das da drin hat, das kennt man, aber mir war nicht bewusst, dass es natürlich auch genauso funktioniert, dass wenn der Makler als erstes irgendeine schreckliche, miese Wohnung zeigt, dachte ich immer, warum machen die das? Und jetzt wurde es mir klar, wenn du eine ganz schreckliche Wohnung siehst oder Haus, dann wird das normal schreckliche Haus schöner, als wenn er das erstes zeigt. Das ist so irre. Also das sind so Prinzipien, das sind diese Automatismen, wo wir echt so auf Autopilot fahren und wo es uns einfach nicht bewusst ist an der Stelle, wie unser Hirn da uns was vorgaukelt. Das finde ich sehr
bemerkenswert. Und wo wir tatsächlich aber auch gar nicht anders können. Wir haben kein eingebautes Thermometer für die Gutheit von Häusern. Das haben wir einfach nicht. Jedes Werturteil, das wir machen, beruht immer auf dem Vergleich.
Genau, das ist ein schönes, das ist ein schönes Beispiel da drin, da habe ich so gelacht, wo diese Studentin einen Brief an ihre Eltern schreibt. Ich hatte gerade einen schweren Unfall. Ich habe irgendwie Schädelverletzung und der Freund, mit dem ich zusammen bin, wir sind gerade schwanger und wir sind so glücklich. Kommt raus. Nein, das hat jetzt alles nicht gestimmt, aber angesichts dessen ist, dass ich in dem Studienfach XY nur eine 5 habe, doch nicht so schlimm. Du weißt einfach, du liest es selber und denkst ja, wenn das jetzt meine Tochter wäre, du hast so den absoluten Schockmoment und dann kommt hinten raus, naja gut, sie hat nur eine 5. Also das ist dann so, dieser Vergleich, das hat das so sehr schön bebildert.
Ja, aber seien wir doch mal ehrlich. Ganz ehrlich, wenn die so zu dir kommt und dann sagt, du, ich habe dich übrigens, du hast dir überhaupt umsonst Sorgen gemacht. Das war alles nur ein Scherz, weil eigentlich ging es mir darum, dir zu sagen, dass ich im Studium nicht so toll bin. Da müsste die doch dafür aus dem Erbe ausgeschlossen werden.
Ja, das stimmt.
Ja, also deshalb, ich denke immer, die Geschichten sind super und ich liebe die auch, weil man sie sich gut merken kann. Aber man merkt auch, dass man mit einem Quäntchen, mit einem Restchen von Menschenverstand, an dem man sich verzweifelt klammert, bei ganz vielen von den Methoden, wenn man noch sein Bauchgefühl auch noch sprechen lässt, eine Chance hat. Ja. Aber man muss nicht wirklich dieses Quäntchen ganz tief beatmen. Das darf man nicht loslassen, da muss man wirklich dabei bleiben. In dem Moment, wo man loslässt, wo man wie auf dem Weg zur Arbeit in der Hypnose ist, ist man willenlos ausgeliefert. Klar, da würdest du auch diese Tochter freudig zu Hause willkommen heißen, ist mir klar.
Ja. Deswegen habe ich keine Kinder, kann mir nicht passieren.
Du wolltest jetzt sagen, du bist dem nicht gewachsen, du kommst nur mit Steuern.
Ja, genau. Das glaube ich nicht. Nein. Ja, du, lass uns mal in diese Prinzipien einsteigen. Das Erste, also ich habe dieses englische Wort und auch das deutsche Fremdwort dazu, ist so schwer auszusprechen. Ich sage mal gleich geben und nehmen. Im Englischen heißt Reciprocation oder Reziprozität.
Das ist schön fränkisch. Merkt ihr doch einfach Gegenseitigkeit.
Gegenseitigkeit, genau. Genau. Und das ist ja das fand ich sehr spannend, auch die vielen Studien, die da auch, sage ich mal, historisch kommen. Das ist ja ein zutiefst verankertes Prinzip in uns, dass wir, wenn uns jemand einen Gefallen tut, wir uns verpflichtet fühlen, das zurückzugeben.
Spannenderweise, es sei denn, es findet in der Familie statt, weil in der Familie die Regel gilt, du musst sowieso jedem geben, was er braucht. Aber außerhalb der engeren Familie genau das gilt, wenn du etwas empfängst, dann musst du auch geben. Do und des oder Kölscher Klüngel, eine Hand wäscht die andere. Ne? Schon daran, dass wir so viel Griffe dafür haben, wird wirklich klar, wie tief das sitzt. Und es gibt berührende Beispiele in dem Buch. Was ich ganz toll fand, war dieses Beispiel von Lord Arthur George Weidenfeld, der christliche Familien aus den ISIS-Regionen rausgebracht hat im Mittleren Osten und wo sich dann rausstellt, er ist Jude, aber er hat die Christen rausgebracht, weil er damals mit einem Kindertransport, der von Christen organisiert wurde, aus Deutschland rausgekommen ist in der Nazizeit.
Ja.
Und da kriege ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, wie tief solche Taten tragen können. Das ist eigentlich ganz wunderbar.
Ja, genau. Und das sind auch sehr, sehr schöne, tolle Beispiele, die er da bringt. Und er sagt auch, oder das ist auch wohl nachweislich so, dass dieses Prinzip, dieses sich gegenseitig, dieses Prinzip der Gegenseitigkeit, das übertrumpft alle anderen Automatismen.
Ja.
Also das
Ja.
ist eigentlich das oberste Prinzip der Beeinflussung, wenn du so willst. Und das fand ich einen schönen Hinweis, dass man das auch ernst nimmt im positiven Sinne und wenn man sich für einen Gefallen bedankt, das auch nicht kleinredet. Also
Super
statt zu
wichtig.
Sagen, ach, ist doch keine große Sache, ne? Nicht kleinreden,
Ja.
sondern sagen, danke und bestimmt hättest du das auch für mich getan. Und es erzeugt dann im anderen nochmal eine Resonanz, ein positives Widerspiegeln und in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es denn mal erforderlich wäre, auch wirklich diese Bereitschaft, das zurückgeben zu wollen.
Ich spreche dann immer gerne von Bilanz eröffnen. Dann hat man schon einen Posten auf der Habenseite, wenn man sowas sagt, wie das hätten Sie auch für mich getan. Und das Spannende ist ja, das ist in dieser Ausgabe nicht mehr so groß wie in den Ausgaben vorher. Er spricht schon davon, dass kleinere Gefallen schneller verfallen, wenn man da nicht die Gegenleistung einfordert oder um etwas bittet. Und in den anderen Büchern war auch noch drin, dass man diese Gefallen auch quasi am Leben erhalten kann. Und das kenne ich tatsächlich aus der Politik. In den meisten Parteien ist es nach meinem Eindruck so, ich war ja selber auch mal sehr aktiv, im Moment eher so im Hintergrund, man hilft einander. Das tut man ja auch in Freundeskreisen. Aber was ich bei den Profis gesehen habe, waren so Dinge wie, was ich dich noch fragen wollte, hat das eigentlich geklappt mit dem, das ich für dich getan habe? Ja, also mit der Leerstelle, wo ich gesagt habe, dass sein Sohn sich mal melden soll. Hat das geklappt? Und beim nächsten Mal fragst du, ist er zufrieden? Und dann fragst du, läuft's denn wirklich gut? Und dann kannst du nochmal fragen, und wie sieht's aus, wird er übernommen? Und jedes Mal aktualisierst du nicht nur deine Aktiva in der Bilanz mit dieser Person, sondern du addierst quasi noch was drauf, weil du dich erinnert hast und damit klar machst, wie wichtig dir das ist, dass das da gut läuft.
Ah, das ist ein guter Hinweis, ja. Ja, das leuchtet mir ein. Und was er dann noch bringt, das Beispiel, das ist jetzt für die Zuhörer, die Arbeitgeber sind, fand ich das ganz interessant, dass es, wenn du als Chef einfach regelmäßig, sage ich mal, ich sage es jetzt mal einfach, freundlich bist zu deinen Mitarbeitern. Ja. Kleine Geschenke, ne? Ach so, ich bringe mal ein Stück Kuchen mit und hier mal einen Strauß Blumen oder dieses. Aber da gab es wohl einen Chef, der das ganz, ganz rigoros, bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, betrieben hat. Und der hatte tatsächlich eine signifikant höhere Loyalität der Mitarbeiter. Die hätten wechseln können, aber haben gesagt, nee, der ist immer so nett zu mir, das kann ich nicht. Also das fand ich, da sieht man das. Und ich brauche es ja nur an mir selber überlegen. Also ich habe es gerade aktuell, ich habe einen Nachbarn, der hat mir aus seinem Garten Pflanzen geschenkt.
Ne? Ja.
Die ich bei mir einpflanze, weil ich bin vorbeigelaufen, Mensch, die sehen ja tolle Pflanzen, Blumen da. Und dann sagt er, ach, wollen Sie welche haben, gräbt sie für mich aus, bringt sie zu mir in den Garten. Seitdem habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ihm noch nichts zurückgegeben.
Ja.
Und ich habe echt so das Gefühl, ich habe echt so das Gefühl, oh Gott, wenn ich den jetzt auf der Straße treffe, das wird ja doof. Also wirklich so, ich bin dauernd überlegen, was bringe ich denn jetzt mal vorbei, damit ich quasi die Bilanz, wie du sagst, ein super Begriff, ausgeglichen habe. Also man fühlt sich genötigt, da irgendwas zu tun. Insofern merke ich selber an mir, wie stark dieser Mechanismus verankert ist.
In meinen Kursen nehme ich gerne das Beispiel von Gulliver am Strand in Lilliput, das kennst du bestimmt. Der liegt da und merkt, als er aufwacht, er kann sich nicht bewegen. Und Lilliput, da sind ja die ganzen ganz kleinen Figuren.
Ja.
Die haben lauter haardünne Seile an ihm festgemacht. Aber es sind eben tausende von solchen haardünnen Seilen. Und das ist für mich so ein Warnbild, wenn einem einer immer was zu gefallen tun will, gar nicht rauskommt aus dem sich andienen, dann hat er entweder ein sehr schwaches Selbstbewusstsein oder aber er bereitet einen größeren Coup vor und möchte wie auf Lilliput dafür sorgen, dass du gar nicht mehr anders kannst als diese letzte und dann deutlich größere Forderungen zu erwidern, so auszuführen, wie er sich das wünscht. Das ist ja auch eine Warnung von Robert, dass nämlich wir geneigt sind, kleine Favors mit viel größeren Dingen zu erwidern.
Ja.
Da muss man sich selber auch immer im Zaum halten. Also nicht immer, ja. Wir dürfen alle so nett sein, wie wir wollen. Aber so ein bisschen ab und zu drauf gucken, ob nicht jemand strategisch, das Beispiel bei den alten Sendungen drin, die Backwaren haben früher gebettelt und haben Blumen an Gäste an Flughäfen verschenkt. Mhm. In Gelb. Kein Mensch braucht eine gelbe Blume am Flughafen. Aber die haben die Blumen weggeschmissen. Die konnten die Backwaren einsammeln und wieder neu verschenken. Und natürlich stand immer noch eine Ecke weiter einer mit einer Sammelbox. Und wer eine Blume genommen hat, egal ob weggeschmissen oder behalten, der wusste, du bist jetzt dran, die Gegenleistung zu geben. Und kein Mensch hat so kleines Wechselgeld am Flughafen, dass er eine kleine einzelne gelbe Blume bezahlen könnte. Also super Return on Invest, ne? Echtes Finanzierungsmodell. Aber da darf man halt gerne wachsam werden.
Ja, genau. Aber genau. Es gibt ja noch ein Unterkapitel in diesem Gefälligkeitsteil, der mich sehr, sag ich mal, zum Nachdenken gebracht hat, dieses Prinzip Rejection then Retreat.
Oh, also, großartig.
Großartig, oder? Also Wahnsinn. Oh. Also, ich mache ein Angebot, das komplett überzogen ist, also wo ich schon weiß, das nimmt der andere nicht, das kann er nicht nehmen. Er weist mich also zurück mit meinem Angebot. Und wenn ich dann ein kleineres mache, das hat auch was, alles was mit diesen Gefälligkeiten zu tun. Wenn ich dann aber ihm ein kleineres mache, dann fühlt er sich umso mehr verpflichtet, okay, wenn ich jetzt das erste abgelehnt habe, dann muss ich aber das zweite nehmen.
Ja, und was ich da toll fand, war die Watergate-Geschichte. Wir alle haben geglaubt, dass Watergate einfach nur Blödheit war. Robert schreibt, dass es zwei andere Angebote gab, die so viel teurer waren als diese $150,000, die man dann für den Einbruch in das Büro der Demokraten und für das Abhören bezahlt hat, dass die beteiligten Entscheider einfach gedacht haben, na, irgendwas müssen wir ihm geben, weil der fing an mit einer Entführung, mit einer Yacht, auf der eine Superprostituierte und Escortdame war. Dann wollte man den Mensch, den man entführt und dort verführt hatte, den wollte man dann erpressen. Also Hedwig Kurz Mahler in amerikanische Politik transferiert. Unfassbar grausam. Aber dafür, dass er zwei solche Vorschläge macht, hat dann derjenige, der dann zum Schluss das andere in Auftrag gegeben bekommen hat, eben den Auftrag. Cialdini, Robert sagt aber, man soll es nicht übertreiben. Also das erste Angebot, was man macht, sollte normalerweise im Rahmen sein. Also so, dass der Kunde noch denken kann, ach, wäre das toll, wenn ich das könnte und das würde ich eigentlich echt gerne. Mhm. Und was sich für mich daraus ergibt, und das finde ich wieder für unsere Hörer super wichtig, ist, traut euch beim Verhandeln mehr.
Ja.
Nicht immer schon das Angebot reduzieren, sondern haut einfach einen raus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das Beste. Nämlich, dass ihr danach mit dem, was ihr sowieso sonst gemacht hättet, dann viel freier durchkommt.
Ja, das ist ja dann quasi die Kombination zu diesem ersten, was wir gesagt haben, zu dem Contrast Principle. Ich habe ein hohes Angebot, einen hohen Preis, der einfach erstmal vielleicht auch nicht akzeptabel ist für den Kunden, aber es ist also immer noch im Rahmen, wie du sagst, ein faires Angebot. Aber der Kunde lehnt es ab und wenn ich dann mit einem zweiten Angebot komme, fühlt er sich durch diese Mechanismen jetzt verpflichtet, okay, dann sage ich da doch zu. Also das ist schon eine sehr wichtige Geschichte, die bei der Verhandlungstaktik super helfen kann. Ja.
Für mich ist auch noch eine wirklich interessante Botschaft gewesen. Das war für mich auch ganz neu und ich habe da viel für mich draus gezogen. Jetzt habe ich dreimal mich gesagt, jetzt bin ich auch fake. Es gibt eine Botschaft gegen Perfektion. Erzählt eine kleine Geschichte, dass eben in einem teuren Resort eine Frau einen Tenniscourt bucht, also einen Tennisplatz bucht und dann sind die Extraschläger für die Kinder nicht da, die sie aber jetzt gebraucht hätte. Dann gehen die Leute los und kaufen diese Kinderschläger und bringen ihr die, damit sie dann ihren gebuchten Tennisplatz mit den beiden Kindern doch noch benutzen kann. Und relativ kurze Zeit später bekommt dann der Manager eine Mail, sie hätte jetzt für das 4. Juli-Wochenende in Amerika das Familienfest neben Thanksgiving, da hätte sie jetzt Zimmer für die ganze große Familie gebucht, weil sie einfach so begeistert wäre, was man für sie gemacht hat. Und für mich kommt daraus, diesen Effekt hätte man ja gar nicht erzielen können, wenn man, ich sag mal, 10 Kinderschläger auf Vorrat gehabt hätte. Ne? So nach dem Motto, wir haben 5 Plätze und wenn auf allen Kindern spielen, dann können wir alle befriedigen. Falsch. Perfektion sein lassen und im Moment des, ich hätte beinahe gesagt, Schadens etwas extra tun. Das ist auch genau die Botschaft aus dem Feedback an die Hotelmanager. die Leute, wo alles super lief, geben nicht so gute Feedbacks wie die, wo eine Kleinigkeit nicht in Ordnung ist und dann repariert wird. Eigentlich ein Aufruf an uns alle, Sollbruchstellen einzubauen, wo man dann so aus dem Handgelenk machen kann. Aber da war nicht als Trainerin, wenn man gibt, ist man nicht glaubwürdig. Das geht meistens schief, würde ich nicht tun. Aber einfach nicht mehr übervorbereiten. Locker sein. Ja. Wir wissen doch alle, man kriegt in letzter Sekunde noch eine ganze Masse hin.
Genau. Und eben dann mit dieser Haltung, den Kunden bedienen, geht nicht, gibt's nicht, nach dem Motto, und dann einfach zu sagen, okay, wenn ein Wunsch kommt und ich tue alles Menschenmögliche, um diesen Wunsch zu erfüllen, dann entsteht genau diese Verpflichtung, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, und das möchte ich zurückgeben. Ja, wunderbar. Ja.
Und wirklich an die Kleinigkeiten denken. Das Bonbon, wenn im Restaurant die Rechnung gezeigt wird. Und wenn man dann nochmal zurückgeht, kommt in diesem Buch auch nicht mehr vor, weil er so viel anderes Neues hat. Wenn man erst einen Bonbon hinlegt und dann nochmal umdreht und noch eins hinlegt, weil diese Gäste ja so besonders nett waren, dann ist das Trinkgeld auch nochmal besonders, besonders nett. Und das können wir alle wieder in unseren ganz normalen geschäftlichen Alltag übersetzen. Wir sollten die Kunden allerdings wirklich mögen, ne? Kannst du nicht machen. Aber wir haben beide nur Kunden, die wir mögen.
Also, auf jeden Fall. Also kann ich 100% uneingeschränkt sagen.
Sehr gut. Du,
ich merke schon, wir können am ersten Kapitel können wir uns jetzt schon stundenlang aufhalten. Wir gucken jetzt mal, wie viel von den Triggern wir überhaupt durchkriegen in unserer Zeit. Den nächsten möchte ich unbedingt mit dir besprechen. Liking, also Sympathie. Also erstens, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Er schlägt dir ein total witziges Experiment vor. Also erklärt auch, wie Sympathie entsteht. Können wir uns gleich darüber unterhalten. Aber das Experiment lautet, man soll mal von sich ein Selfie machen und ausdrucken. Und das Selfie dann spiegelverkehrt drehen und ausdrucken. Also ich habe halt zwei JPEGs gemacht, habe die nebeneinander gelegt. Für sich überlegen, welche Version gefällt mir besser. Und ich habe mir eine ausgesucht. Dann habe ich meinen Mann gefragt, guck mal die beiden an, welche gefällt dir besser? Und er nimmt das andere. Warum? Weil er das andere mich eben, wie er mich sieht. Genau. Ich sehe mich ja immer nur im Spiegel. Also ich sehe mich ja immer spiegelverkehrt. Und zum ersten Mal habe ich wahrgenommen, dass mein Mann mich anders sieht, als ich mich. Also jetzt im Überzogen, du weißt, wie ich es meine, ne?
Ja.
Aber ich war so verblüfft. Ich sehe ja ganz anders aus.
Und wie viel das ausmacht, was man regelmäßig.
Ja, genau. Und da ist eben dieses, erklärt es ja auch, wie entsteht Sympathie? Das fand ich sehr, sehr spannend. Eben durch, das erste ist tatsächlich, so schade wir das finden, aber physisch attraktive Menschen, auf die wird projiziert, sie sind auch talentierter, intelligenter und so weiter und so fort. Also das
freundlicher.
Ist wohl, ja, aber alles. Dann aber auch ganz großer Punkt ist eben dieses Ähnlichkeit, Menschen, wo wir uns eben wiedererkennen oder die uns ähnlich sind, die mögen wir. Menschen, die uns Komplimente machen, wichtiger Punkt, jetzt wenn es wieder um Kunden- oder Mitarbeiterbeziehungen geht. Menschen mit Kontakten und Kooperationen, also die zusammenarbeiten, genau.
Ja, und regelmäßige Interaktionen übersetzen, das kann man sich leichter machen.
Ja, stimmt, regelmäßige Interaktion, da hast du recht. Und dann eben bestimmte Assoziationen, die bei uns erzeugt werden. Dieses wunderbare Beispiel von dem Wettermann, der immer beschimpft wird, wenn es regnet. Von seinen Hörern und Zuschauern und dann ihn fragt, ich komme nicht klar, ich kann doch nichts dafür für das Wetter. Und er kriegt dann von Robert den Tipp, naja, er immerhin, wo ist er? In irgendwie, sagen wir mal, Kalifornien, also da scheint die Sonne wenigstens 300 Tage. Sei froh, dass du nicht das Wetter in Oregon ansagst.
Genau, weil da gibt es 200 Tage Regen im Jahr.
Das fand ich irgendwie sehr, sehr lustig. Aber eben auch hier wieder, man kann sich natürlich dann dieses Wissen zu eigen machen und überlegen, wie kann ich bei meinem Gegenüber Sympathie erzeugen? Wie kann ich ich finde es an der Stelle gut, ein besseres Verhältnis zu meinem Kunden.
Ja, genau. Das ist schöner. Das andere klingt schon sehr nach, hier möchte jemand etwas erreichen, was ihm eigentlich nicht gebührt, was ihm nicht zusteht. Aber wenn man sich das anguckt, Leute haben positiv darauf reagiert, dass ich nehme jetzt mal den englischen Begriff, weil der so schön klingt, einen Fingerprint-Pattern-Partner haben. einen Partner, der im Fingerabdruck mit Ihnen Ähnlichkeiten aufweist. Kann niemand überprüfen, könnten wir jederzeit behaupten, dass wir beide das sind und schon wären wir irgendwie Blutschwestern in der Wahrnehmung von manchen. Das finde ich unglaublich, wie sehr wir bereit sind und vielleicht auch danach gieren, diese Gemeinschaft zu erfahren.
Das kommt ja nachher noch bei Unity. Aber ich fand es in dem Kapitel auch nochmal so sehr schön. Er bringt dann ja auch wieder tolle Beispiele. Also mein Lieblingsbeispiel, er erklärt tatsächlich diesen Welterfolg von Tupperware.
Ja.
Und alle diese Mechanismen, auch die anderen, die da noch eine Rolle spielen, die findest du wieder bei Tupperware. Und es ist Hauptargument-Ding, was da passiert, ist tatsächlich dieses, es geht um Empfehlung von Freunden, es geht um Menschen, die wir mögen und dann auch wieder mit dem ersten Prinzip um Gefälligkeit, da lädt uns jemand nach Hause ein, der bewirtet uns, der tut uns einen Gefallen, dann mögen wir den oder die auch noch und dann wird eine zitiert von diesen Tupperware-Party-Damen, dass sie sagt, also eigentlich will ich ja gar nicht mehr hingehen, weil ich habe schon alles von Tupperware, aber ich kann doch zu meiner Freundin nicht Nein sagen. Und das ist da irgendwie sehr, sehr nett. Und genau. Sie haben das auch nochmal, Tupperware hat tatsächlich ja mal eine Zeit lang wohl Geschäfte gehabt, wusste ich gar nicht. Und die haben und die haben die dann aber, obwohl die in den Geschäften gutes Geschäft gemacht haben die wieder eingestellt.
Genau, ne, die haben die eingestellt, weil sie eben dadurch die Leute weniger auf die Partys gekriegt haben und auf den Partys wird eben mehr gekauft. Ich habe tatsächlich, um verkaufen zu lernen, vor 1000 Jahren mal bei Tupperware, dürfen wir in Deutschland so sagen, angeheuert. Als Vertreterin, um diese Prinzipien kennenzulernen. Und das war sehr spannend. Ich hatte damals Robert schon gelesen und ich habe dann in den Schulungen, die keine Rhetorikschulungen, keine Verkaufsschulungen sind, sondern die einfach zeigen wollen, wie man besser berät, auch das sehr geschickt, in denen habe ich dann jedes Prinzip, was er beschreibt, identifizieren können. Das ist absolut begeisternd, finde ich, wenn man sieht, wie gut eine Firma sich darauf einstellt, was die Wissenschaft sagt. Spannenderweise allerdings hat das Ganze eine Frau erfunden und die hatte von Anfang an dieses Konzept mit der Freundin, die die anderen einlädt dabei. Brownie Wise ist von Tupperware gar nicht geadelt worden. Die ist irgendwann in der Versenkung verschwunden, aber die hat eigentlich dieses Homeshopping erfunden. Diese Party, die heute noch so ganz viel benutzt werden. Und das Hauptprinzip Freundlichkeit, aber die anderen kommen auch alle vor und ist wirklich einfach, das, ich würde vorschlagen, das Buch lesen in einer Freundesgruppe, danach zusammen auf eine Tupper-Party gehen und sich freuen, wenn man jedem der Dinge widerstehen kann, aber dann bitte für Beraterin und die eingeladen hat, einen großen Blumenstrauß haben. Irgendwie muss man die ja entschädigen, dass nichts funktioniert. Aber da sitzt man dann so wie, kennst du abends Homeshop in Europe oder Q24 oder so? Ja. Das Buch lesen, sich danach hinsetzen und dann kann man sich auch vor Lachen nicht mehr halten, weil auch die jeden kleinsten Tipp nachbilden.
Das stimmt, da hast du, aber da kommt ja Scarcity, Knappheit und alles, es kommt ja alles drin vor, du hast recht, ich werde heute Abend gleich mal irgendwie QVC gucken, was ist gerade. Aber also gerade bei diesem Knappheitsding, das ist schon ein Jahr her oder so, da hatten die mal so Sportgeräte, ne, Hanteln, irgendwas im Angebot. Ich mache sowas überhaupt nicht. Aber beim Zuschauen, als der dann sagte, nur noch 27 Stück, nur noch 26 Stück. Und dann hat er noch irgendwie mit dem Preis, ich war echt so, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich muss da jetzt anrufen. Ich kann nicht mehr. Ich muss das jetzt kaufen. Was
ist das? Großartig. Wenn ich dich jetzt höre, sag ich dich mal, bitte, entschuldige, mach.
Das ist gut. Also man merkt ja selber, wie es bei einem funktioniert und es, mir fällt einem richtig schwer, da aus der Nummer rauszukommen. Es ist so großartig.
Ja. Man spürt wieder all diese Gulliver-Lilliput-Seile an einem ziehen. Ja. Man merkt, wie schwer das ist, obwohl diese Seile da sind, es nicht zu tun. Aber gleichzeitig hat man auch, finde ich, so ein befriedigendes Gefühl von teilweise Kontrolle, weil man merkt ja jetzt, was passiert. Und das ist eine der Sachen, warum ich dieses Buch so liebe. Wenn man die Prinzipien sich mal durchgelesen hat und so ein bisschen verinnerlicht hat, dann erkennt man einfach ganz viel, was passiert. Und dann fragt man sich nicht mehr, was ist denn gerade mit mir los? Mir geht's gerade nicht gut. Ich muss nochmal in den Laden zurück. Ich muss das nochmal kaufen. Und dann wird einem klar, nein, die haben ein Sales-Schild aufgehängt oder was auch immer. Ne? Ist ja wurscht, was sie dann gemacht haben. Aber wenn man dann weiß, warum es einem so geht, dann kann man irgendwie durchatmen, ausatmen und sagen, okay, muss nicht sein.
Ja, genau. Und hier ist ein schönes Beispiel, da können wir dann gleich einen Querschlenker zum anderen Prinzip machen, von
Ja.
diesem der weltbeste Autoverkäufer in Amerika. Namen habe ich jetzt vergessen, Joe irgendwas.
Joe Girard.
Joe Girardi, genau. Und der genau dieses Prinzip konsequent verfolgt. Er schreibt wirklich all seinen Kunden I like you Postkarten regelmäßig. Das fand ich sehr cool. Also einfach nur so immer
Jeden
wieder mal.
Monat, nicht regelmäßig, jeden
Also
Monat.
jeden
Jeden
Monat,
Monat
genau, jeden
machen.
Monat. Wahnsinn. Und ich gehe jetzt mal davon aus, also auch wenn ich jetzt so diese typischen Autoverkäufertypen ja gar nicht mag, ne? Die finde ich
Oh,
ja eher
furchtbar.
abschreckend, aber der folgt es konsequent, er ist deswegen erfolgreich, nur es hat ihm ein anderer den Rang abgelaufen. Und
Ja.
das fand ich dann wieder spannend. Das war dann eben beim Kapitel 8, Unity, das ja auch neu hinzugekommen ist.
Ja.
Finde ich auch einen sehr schönen Begriff. The we is the shared me. Und da, wer hat ihm den Rang abgelaufen? Der hat nämlich genau den kopiert, den Autoverkäufer, hat
Ja.
haargenau das gemacht, was der macht, weil er den kannte und toll findet und hat einen kleinen Tick obendrauf gesetzt. Er ist im Staat Michigan in der arabischen Community und er ist selber eben Amerikaner mit arabischen Wurzeln. Und das ist die Wirkung von Gemeinschaft. Also wir kommen aus dem gleichen Loch, ist jetzt mal ein bisschen
Genau.
despektierlich sagen. Ja.
Ja, aber das zieht. Sobald man Gemeinschaft herstellen kann, laufen die Dinge einfach anders.
Genau, und das ist im Prinzip die Verstärkung von Sympathie, von Gemeinsamkeit durch Ähnlichkeit, ist das, sage ich mal, das Umfassendere, nämlich sich als.
Nee, hier würde ich jetzt
Nee?
echt
Ah, okay.
widersprechen,
Ja, okay, danke.
weil bei der Sympathie kommt zwar auch, dass die beiden jungen Gruppen, da gibt es ein Experiment, das er schildert, wo Wissenschaftler in einem Ferienlager Jungs aufeinander hetzen, unterschiedliche Namen. Und erst als sie zur Kooperation zwingen, weil sie sonst nicht essen und nicht trinken und nicht baden könnten, da gelingt es ihnen, die Jungs wieder so zusammenzubringen, dass die überhaupt gefahrlos mit dem Bus zusammen nach Hause fahren können. Also schon ein bisschen scary. Und das ist für mich der Übergang in dieses We-Prinzip, nämlich in das Prinzip, dass mir egal ist, was mit allen anderen ist, solange es meinen Leuten gut geht. Wo wir dann
Ja.
auch über Betrug, über Be nicht Bestechung, aber über Favoritism, Nepotism, also Nepotismus, Favoritentum, und nur Leute der eigenen Gruppe zu befördern reden. Und das ist für mich eine Sache, die geht für mich gar nicht. Also bei allen
Da.
anderen bin ich irgendwie ja freundlich gesinnt, aber bei dem we, also wir, wenn es da zu weit geht, das ist halt richtig gefährlich, weil da für die Gesellschaft so viel Sprengstoff drin liegt.
Ja. Was wir ja auch sehen, was
Ja,
passiert,
genau.
wenn
Ja.
Black Lives Matters und all diese Geschichten, wenn das Wie zu viel Überhand bekommt und sich dann gegen andere Gruppen richtet, dann ist es gesellschaftlich
Genau.
und auch persönlich natürlich schrecklich. Ja, richtig.
Genau, das ist nämlich der Pferdefuß. Aber vielleicht machen wir jetzt noch mal was Nettes zum Thema
Ja.
Sympathie. Ich habe nämlich noch zwei ganz wichtige Sachen, die man sich merken kann. Komplimente wirken besonders gut. Er sagt, wenn man sie hinter dem Rücken macht. Ich würde sagen, wenn man über Bande spielt. Ich sage
Ah,
nicht jemandem, also ich sag jetzt nicht dir, wie toll ich das finde, wie gut du hier den Podcast machst, sondern ich sage das deinem Mann. Das schreibe ich immer auf LinkedIn. Und dann sagt der dir, die Friederike hat gesagt. Und damit wirkt das, was ich gesagt habe, so viel glaubwürdiger. Jetzt ist das hier ein bisschen lächerliches Beispiel, aber wenn ich an den CEO von einem Unternehmen noch nicht richtig rangekommen wäre und ich würde etwas von dem beobachten und das wieder jemandem sagen, seinem Assistenten, wo ich sicher bin, der stellt das durch, dann ist das ja die beste Art eines Kontaktaufbaus. Cooler
Das
geht es
stimmt.
ja gar nicht mehr.
Ja, das ist ein cooler Tipp.
Und das andere, wir machen ein Kompliment für ein Verhalten, das wir uns eigentlich erst noch erhoffen. Da hat er das eigene Beispiel, in Amerika werden ja Zeitungen so geliefert, dass die auf den Vorgarten geschmissen werden. Irgendwo dahin. Hauptsache, das Grundstück ist getroffen. Und er hat nun leider eine Rasensprinkleranlage, deshalb muss genau die Auffahrt getroffen werden. Und er macht dann ein Jahr Weihnachten den Brief mit dem Trinkgeld für den Zeitungsboten fertig und schreibt noch rein, was mich dieses Jahr besonders gefreut hat, ist, wie großartig Sie immer die Auffahrt getroffen haben. Und die Veränderung in der Treffsicherheit des Zeitungsboten liegt bei von 75% auf 100%. Also eine Verbesserung um 33% dafür, dass er den für zukünftig perfektes oder richtig gutes Verhalten gelobt hat. Und das kann man sich ja im Vergleich, wenn man über Mitarbeiter nachdenkt oder Kunden. Ja, auch
Ja.
bei Kunden hat man ja manchmal Dinge, die die zuliefern müssen und dass man dann einfach seine Dankbarkeit in Form eines Kompliments Ausdruck gibt, was eigentlich noch nicht ganz beschreibt, was ist, sondern erst was werden soll, finde ich. Hammer. Und das finde ich total unschädlich. Das ist schön.
Ja, das ist schön. Also ich schreibe, fällt mir ein, das mache ich unbewusst, aber das passt genau in dieses Prinzip. Wenn ich was von meinen Kunden möchte, dann schreibe ich immer rein, danke für Ihr rasches Feedback oder danke für Ihre rasche Rückmeldung. Er hat ja noch gar nicht rasch zurückgemeldet, aber ich bedanke mich schon mal dafür. Oder das könnte man dann noch weiterführen, indem man gleich reinschreibt, toll, wie Sie immer rasch zurück
Genau.
sich melden. Ich freue mich auch diesmal drüber.
Genau. Und zwar arbeitest du dann auch mit Commitment und Konsistenz, zu dem wir ja noch kommen.
Ja, genau.
Weil
Lass uns
dieses
da mal gleich
Kompliment nimmt man
dazu.
so gerne an. Aber da reden wir dann drüber, würde ich vorschlagen, sonst.
Du, aber wir müssen jetzt schnell drüber reden. Wir sind schon weit über die 40 Minuten. Wir hatten erst so gedacht, na, eine halbe Stunde sind wir durch. Hallo? Nee, das gibt so viel her, das Buch. Das habe ich mir schon gedacht.
Na gut, das
Länger
Schöne ist,
doch.
ich habe alle Lust drauf und deshalb erkläre ich jetzt kurz
Ja.
das Commitment und Konsistenz bei dem
Genau.
vorauseilenden Kompliment. Also, wir alle streben danach, vor uns selbst gut auszusehen. Wir wollen einfach, dass wir, wenn wir abends ins Bett gehen, zu uns sagen können, ich bin ein guter Mensch. Und wenn ich jetzt jemandem einimpfe oder ihm bewusst mache, auf welche Art er ein guter Mensch ist, zum Beispiel eben, indem er die Aufforderungen seines Beraters oder seines Steuerberaters immer so rechtzeitig und in so einer wunderbaren Form erfüllt, dann hört er das gerne. Und durch das Annehmen dieses Kompliments wird diese Facette der Persönlichkeit zu einem integralen Bestandteil. Und dann fällt es einem danach sehr schwer, Verhaltensweisen zu zeigen, die dem widersprechen. Und das ist das Prinzip von Commitment und Konsistenz. Ich nehme für mich in Anspruch, etwas Bestimmtes zu sein. Ich verpflichte mich, ich committe mich, so zu sein. Und dann muss ich im Nachgang auch mich genauso verhalten, wie das diesem Selbstbild entspricht. Großartiges Kapitel, unfassbar gut anwendbar, sollte man auf jeden Fall reingucken. Richtig schön. Es tut
Ja,
mir
nee, also ich muss das ergänzen, weil ich selber, also
Ja,
dieses Be Kapitel hat mich
gerne.
vollkommen fasziniert in zweierlei Hinsicht. Das erste ist diese positive Seite. Tolles Beispiel. Ich muss mal eine Freundin von mir fragen, die arbeitet bei Amazon, ob das immer noch so ist. Bei Amazon gibt es in der Personalpolitik einen Hebel. Sie bieten einmal im Jahr allen Mitarbeitern an, du bekommst von uns $5.000, wenn du kündigst. Was ja erstmal komplett widersinnig klingt, aber
Großartig.
unter diesem Gesichtspunkt absolut Sinn macht. Erstens natürlich, jeder denkt drüber nach.
Ja.
Und es geht jetzt nicht darum, dass denen die Leute da davonrennen, sondern im Gegenteil, jeder, der sich dagegen entscheidet, dieses Angebot anzunehmen, committet sich ja wieder, sagt, bin bewusst bei Amazon und will dieses Angebot nicht annehmen und verhält sich dann loyaler, bleibt wiederum länger, also ein unglaublich gut durchdachtes Prinzip, das ist das eine. Und das andere, weil es mir auch wieder genau diese Woche passiert ist, durch diesen Drang, diesen Druck zum eigenen Commitment, sich
Ja.
kongruent zu verhalten, verrennt man sich ja auch gerne mal in Sachen.
Ja, natürlich.
Und ich habe bei mir, also ich habe neulich mit meiner Kollegin der Cordula eine Diskussion vom Zaun gebrochen. Also, und ich habe irgendwann selber zwar gemerkt, ich bin total am falschen Dampfer. Und ich bin nicht aus der, ehrlich, ich habe selber gemerkt, wie ich versuche zu verteidigen, warum ich so argumentiere, wie ich argumentiere. Und erst, und das ist dann der Tipp, den er auch gibt, erst als ich dann mit meinem Mann und den Hunden spazieren gegangen bin und ihm erzählt habe, was wir gerade besprechen, worüber wir diskutieren und ich dann auch noch so ganz selbstgefällig, jetzt reden wir da schon 2 Stunden, wieso kapiert ihr das nicht, dass ich das so und so sehe? Ne? Und dann sagt er, also jetzt komm mal Mädel, ne? Wer hier irgendwie falsch am falschen Dampf ist, bist du und ich, nein.
Ja, aber da wird dann diese Position zum Teil der Persönlichkeit und dann wird die verteidigt, egal was das
Ja,
kostet und egal was man
Wahnsinn,
sagen muss.
Wahnsinn. Ja, und da finde ich es sehr schön, er sagt ja, um da rauszukommen, brauchst du Selbstreflexion im Sinne, warum halte ich an dieser Meinung fest? Und eine schöne Frage, die ich mir mitgenommen habe, ist dann wirklich mit dem Wissen von jetzt oder von heute, wenn ich nochmal in der Situation wäre, würde ich die gleiche Entscheidung treffen, die gleiche Meinung haben. Also, dass man, um rauszukommen aus diesem Starrsinn, sage ich jetzt mal, fand ich das irgendwie sehr, sehr hilfreiches Kapitel. Ja.
Es ist wirklich ein wissenschaftlich basiertes Lebenshilfebuch, ohne dauernd so komische, komplizierte Vorgehensweisen zu haben, was auch irgendwie dann so nach Sekte oder so klingt, sondern es hat alles Hand und Fuß und es sind wirklich oft nur so Kleinigkeiten. Würde ich das heute wieder so machen? Ich meine, die Frage sollte man sich laufend stellen, ja, nicht erst einsteigen und dann, wenn man angekommen ist, wollte ich das eigentlich wirklich? Aber wir funktionieren so.
So, also wir hören jetzt hier auf, dass wir
Okay,
könnten,
schade.
wie gesagt, wir können, jeder, der uns zugehört hat, merkt, wie begeistert wir sind und wir können es jedem nur ans Herz legen. Willst du noch
Ja.
eine Sache, die du unbedingt loswerden willst?
Eine Sache, die ich unbedingt loswerden will. Ja, beglückwünschen Sie Leute nicht für ihren Fortschritt, also für die Vergangenheit, für das, was sie schon geleistet haben, sondern beglückwünschen sollte man die Leute immer für das, was sie in Zukunft noch machen werden. Also nicht, sie haben schon viel erreicht, sondern dass sie jetzt so dranbleiben. Das ist das, wozu man seine Kunden beglückwünschen sollte. Dann fällt es denen leichter, weiterzumachen. Und auch das finde ich einen wunderschönen kleinen Hebel, den niemandem wehtut, sondern einfach viel Gutes stiftet. Und insofern, wenn man diesen Podcast gehört hat, sollte man dranbleiben und auch die anderen Folgen hören, weil du so eine wunderbare Moderatorin bist.
Diesen Schlusssatz nehme ich jetzt gerne an, ohne ihn weiter zu kommentieren. Sag danke, Friederike, das war großartig mit dir. Das wird bestimmt nicht der letzte Podcast, den wir machen. Also,
Super, ich habe noch so viele Bücher. Sehr
ja. Genau. Dann wunderbar. Ich sage nochmal danke, mach es gut und bis bald.
Du, sehr gerne. Es war wirklich ein richtig, richtig großes Vergnügen, weil man die Bücher noch mal anders kennenlernt.
Ganz genau. Also dann.
Danke. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.